wenn ich euch so sehe, denke ich, 90% von euch waren heute Morgen schon da. Und solche Abende fallen mir sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Also betet für mich, dass Gott das Wort lebendig macht. Ich habe noch eine kleine Zugabe, die habe ich heute Morgen gelesen. Für diejenigen, die nicht da waren, will ich das auch heute Abend lesen. Aus einem wissenschaftlichen, geologischen Buch über den Pharaon, Pharaonen und Propheten. Wir sind in Kapitel 12 von 2. Mose. Und wir hatten letzte Woche das mit dem Passa gesehen, allerdings das mit dem Passa-Lamm und nicht das mit dem Schaubrot, das Fest der ungesäuerten Brot. Und wir wollen uns intensiver, es ist selten, dass wir hier etwas thematisieren. Aber normalerweise machen wir einfach Vers für Vers, aber ich habe empfunden, dass es wichtig ist, dass wir uns etwas intensiver beschäftigen mit diesem Fest der ungesäuerten Brote oder das ungesäuerte Brot. Wegen Zusammenhang aber möchte ich mit euch lesen ab Vers 7. Die Situation ist so, dass der Pharao sich ja schon ein Jahr wehrt. Er will sein Volk nicht gehen lassen. Er wehrt sich nicht nur gegen Mose, sondern er wehrt sich gegen Gott. Er rebelliert. Er weigert sich, den Willen Gottes zu tun. Er weigert sich, Gott ernst zu nehmen, obwohl er genau weiß, dass Gott, der Gott der Israeliten, der Gott Mose und Aarons, viel stärker ist als seine Götter. Dennoch, und das ist das Verrückte bei der Sünde, der Sünder, der tief drin hängt, der wirklich gebunden ist wie der Pharao, ist uneinsichtig. Obwohl Mose und Aaron schon oft, so oft bei ihm waren, weigert sich der Pharao, das Volk Israel gehen zu lassen. In einigen Situationen geht er ein Stück drauf ein und sagt, ja, aber auf meine Weise. Er will bestimmen, er will herrschen. Wann ich sie gehen lasse, dann nur so oder so. Er will bestimmen, zu welchem Zeitpunkt sie gehen. Er will bestimmen, wohin sie gehen. Er will bestimmen, mit wem sie gehen. Er will bestimmen, wie weit sie gehen sollen. Er will bestimmen, was sie mitnehmen oder nicht. Und er will sogar eigentlich indirekt bestimmen, wie sie ihr Gott anbeten. Denn Mose hat gesagt, ohne Opfer zu bringen, können wir unser Gott nicht anbeten. Aber er weigert sich, ihn oder er weigert sich dagegen, dass sie ihre Tiere mitnehmen. Ich bin Gott so dankbar, dass er in solche Konfrontationen, dass er nicht nachgibt. Gott gibt nicht nach. Kein Millimeter. Mose spricht das wortwörtlich, was Gott ihm sagt. Und Mose ist kompromisslos. Er kehrt einfach jedes Mal um und kommt dann wieder. Nun kommt es zu der letzten Konfrontation. Und Pharao weigert sich wieder mal. Und das wird Pharao und alle Menschen in Ägypten, Pharaos ganze Volk, das Leben ihrer Erstgeborenen kosten. Sie werden ihre Nachkommen verlieren. Die Geschichte bestätigt das auch. Pharao wird für den Thron kein Nachkommen haben. Sie werden ihr ewiges Erbe verlieren, sinnbildlich gesehen. Diese schreckliche Nacht wird in der Bibel deutlich beschrieben, aber auch bestätigt hier in dieses Buch, was ich mitgebracht habe, und ich wollte es euch vorlesen. Ein Zitat aus Exodus Kapitel 12, Verse 29 und 30 wird hier gemacht. Das ist nicht wörtlich, wie wir es in unsere Bibeln haben, aber in etwa. Es war Mitternacht, als der Herr alle Erstgeborenen in Ägypten erschlug. Vom Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker und jeder Erstgeburt beim Vieh. Da standen der Pharao, alle seine Diener und alle Ägypter noch in der Nacht auf, und großes Wehgeschrei erhob sich bei den Ägyptern, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Welche Katastrophe Ägypten in der besagten Nacht auch unter immer. Welche Katastrophe Ägypten in der besagten Nacht auch immer ereilt haben mag, sie war ein schwerer Schlag für den Pharao und für seine Untertanen. Ob sie buchstäblich über Nacht hereinbrach, wie im Buch Exodus beschrieben, oder etwas länger dauerte, solchen erreichen ihr volles Ausmaß nicht innerhalb einer einzigen Nacht. Also dieses Buch hier, dieser Bericht, ist durchaus biblisch kritisch. Das ist jetzt nicht geschrieben von gläubigen Menschen, sondern das ist rein hier ein geologisches Bericht, archäologisches Bericht, entschuldige, dennoch aber sagen sie hier ihre Spuren, also die Gräber ihrer Opfer mussten sich archäologisch nachweisen lassen. Nach unserem neuen chronologischen Modell müssen wir sie in der bisher einzigen großen Grabungsstätte suchen, an der systematisch Schichten aus der späten 13. Dynastie erforscht wurden. Gibt es archäologische Belege für eine plötzliche Katastrophe in Auaris, die mit dem biblischen Bericht aus dem Buch Exodus übereinstimmen? Diese Frage können wir mit einem klaren Ja beantworten. Professor Bietak und seine Mitarbeiter legten am Ende des Stratums G1 im Tell El Daba das Grob dahinter in der Mitte der 13. Dynastie fällt. Nach und nach eine Stätte des Grauens frei. Überall in Auaris fanden sie Fläche oder flache Gemeinschaftsgräber mit den eilig verscharrten Opfern einer fürchterbaren Katastrophe. Die Toten waren nicht nach traditioneller Art in den Gräber gelegt, sondern kreuz und quer und übereinander hineingeworfen. Auch die sonst üblichen Grabbeigaben fehlten. Bitak sieht daran den direkten Beweis für eine Seuche oder eine andere plötzlich über Auaris hereingebrochene Katastrophe. Oder? Oh, schrecklich, ich krieg das nicht. Katastrophe. Also das zu diesem Bericht. Also das, was die Bibel uns sagt, wird archäologisch, historisch bestätigt. Hier passierte etwas Grausames. Und wir kennen ja die Geschichte, ich lese ab Vers 7 aus Kapitel 12. Gott hatte ja sein Volk einen Weg gegeben, wie sie sich schützen sollen vor diese Katastrophe, für diese Plage, die 10. Plage. Vers 7, und sie sollen von seinem Blut nehmen, also von Blut des Lammes, und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen, und sollen das Fleisch essen, in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen, noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, um euer Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt essen als die, die hinwegweilen, bestätigt in dem Text, oder? Es ist des Herrn Passa, denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Menschen und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich der Herr. Dann aber soll das Blut eure Zeichen sein in den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn. Ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. 7 Tage, und das ist der andere Teil dieses Festes. Ein Teil ist das Lamm, das geopfert wird, dessen Blut an den Pfosten der Häuser gestrichen wird, nämlich das Schaubrot. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum 7., der soll ausgerottet werden aus Israel. Das ist heute noch so, dass beim Passa die Juden diese Ordnung halten. Sie feiern ja im Monat März und April das Passafest am 15. Tag des Monats Abib oder Nissan. Und noch bevor sie dieses Fest feiern, säubern sie ihre Häuser. Sie säubern sie radikal. Es wird gewischt und gefegt. Die Familie muss ganz sichtbar sein, dass es überhaupt kein Sauerteig im Haus gibt. Nicht nur kein Sauerteig, sondern überhaupt kein Mittel, das säuert. Beim Brotbacken ist es nämlich damals gewesen, wie es auch öfters ist heutzutage bei unseren Frauen, dass da, wenn sie Brot backen, dass die da das frische Teig, das frische Mehl genommen haben und in diesen Klumpen ein Stück Hefe eingedrückt haben. Und normalerweise wird das richtig in die Mitte hineingedrückt. Von ein paar Tagen hat Gabi mit Lea zusammen, ich weiß es nicht, irgendein Teig gebacken Und die haben Sauerteig oder Hefe da reingedrückt in den Teig und das schön in einen Kunststoffcontainer auf die Heizung draufgestellt. Und das war so ein kleines Häufchen. Und dann ein paar Stunden später war es aufgeblasen, so ein großer Teich. Die haben das immer gemacht und die haben ein Stück vom alten Teich, also gesäuertes Teich, aufgehoben in eine Schüssel mit Wasser und das jedes Mal, damit dieser Teich locker und richtig schön aufgeht, haben sie das dann so vorbereitet. Etwas vom alten Teich im neuen Teich. Diese Wirkung des Säuerns wird zum Bild für unauffällige, aber durchdringende Einflüsse des Bösen, sinnbildlich. Es wird im Neuen Testament auch einmal positiv gebraucht, nämlich im Fall des Reich Gottes. Aber sonst wird das immer negativ dargestellt. Also das alte Teig, das saure Teig, die Hefe, ist ein Symbol für Sünde. Die Juden zum Passafest reinigen, wie gesagt, ihre Häuser gründlich von allen Sauerteig. Alles, was sauer ist, wie gesagt, sogar Süßigkeiten, die Säure enthalten, werden entfernt. Und das ist natürlich für ein religiöser Jude sehr, sehr schwer heutzutage. Und das ist so, dass das Rabbinat jedes Jahr eine neue Liste herausgibt von Mitteln, die sie in ihrer Häuser nicht haben sollen zu diesem Fest. Die Juden reinigen nicht nur ihre Häuser, es ist wie eine Art Frühlingsputz, was sie da betreiben, sondern viele davon, die wirklich Religiösen, haben ein extra Geschirr und Besteck für den Fest, damit sie ganz sicher sind, dass nirgends auf Messer, Gabel oder auf die Teller irgendwas drin ist, was den Teich säuern könnte. Jesus spricht über den Sauerteig, Paulus spricht auch über den Sauerteig im Neuen Testament und wir können ja mal aufschlagen in Matthäus Kapitel 16 spricht Jesus über die Pharisäer in Kapitel 16. Von Matthäus und sagt, Vers 5 bis 11, und als die Jünger ans andere Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da dachten sie bei sich selbst und sprachen, das wird sein, dass wir kein Brot mitgenommen haben. Wir können hier sehen, wie erleuchtet die Jünger waren. Ein Trost für uns, oder? Sie haben nichts verstanden. Als das Jesus merkte, sprach er zu ihnen, und interessanterweise, wo sie wirklich was verstanden haben, wie Petrus, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes, dreht Jesus zu Petrus um und sagt, das ist nicht auf dein Mist gewachsen. Als das Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Ihr denkt materiell, ihr denkt nicht geistlich. eure geistlichen Augen sind verschlossen. Versteht ihr noch nicht? Denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viel Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viel Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Wieso versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch geredet habe? Hütet euch vielmehr vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Zurück zu diesem Bild des Sauerteigs. Also ein Teig, frisch, mit frischem Mehl gebacken. Ein Teig, das ganz rein ist. Das ist das neue Leben. Das Volk Israel ist ja dabei, Ägypten zu verlassen. Gott wird sein Volk befreien aus Israel durch das Blut des Lammes. In dem Moment, in dieser Nacht, wo der Engel Gottes durch die Straßen hindurch geht und die Erstgeborenen der Ägypter geschlagen werden und sterben, wird Gottes Volk aufstehen und herauslaufen aus Ägypten und keiner wird ihnen im Weg stehen. Das Blut des Lammes wird sie bewahren vor dem Tod und wird sie dann auch befreien. Und sie verlassen jetzt nun das Land. Gott hat das getan, was er kann für sein Volk. Nun sind sie frei. Aber in dem Moment, wo sie frei sind, müssen sie dafür sorgen, dass ihr Leben in Ordnung ist. Denn sie werden 40 Jahre auf dem Weg ins verheißene Land in der Wüste verbringen. Sie werden lernen, Gott zu vertrauen. Gott will sie reinigen und befreien. Sie sollen aber dafür sorgen, dass sie kein Sauerteig in ihr Leben dulden. Wir, wenn wir einander so sehen, wir als Menschen, sehen das nicht, was tief im Herzen des Mitmenschen ist. Wir wissen eigentlich nicht, was im Herzen unser Bruder oder Schwester ist. Das ist tief begraben, es ist geheim. Oft erscheint der Mensch wie Pharao äußerlich mächtig, prachtvoll. Er ist ein gepflegter Mensch, ein intelligenter Mensch, ein studierter Mensch, ein Mensch, der alles weiß und anscheinend auch alles kann. Aber sein Herz ist uneinsichtig und hart. Sünde hat sein Herz hart gemacht. In Matthäus Kapitel 12 lesen wir in Vers 33, nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Jesus sagt uns, dass Gott das sieht, was tief innen drin ist, im Herzen des Menschen ist, im Herzen des Pharao. Wir können das nicht sehen. Aber obwohl wir das nicht sehen können, Gott lässt uns da nicht im Stich. Denn er sagt uns, wie wir erkennen können, ob das Herz eines Menschen böse ist oder nicht. Und zwar steht hier ganz deutlich, an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Schlangengebrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Das sind diese Pharisäer, von denen wir gerade gelesen haben in Kapitel 16. Was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor. aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von dem jeden nichtsnützigen Wort, das sie geredet haben und so weiter. In Sprüche steht, das gerechten Mund ist ein Brunnen des Lebens. Petrus sagt von Jesus, in dessen Mund sich kein Betrug fand. Warum fand man keinen Betrug im Mund Jesu? Weil sein Herz rein war. In Epheser schreibt Petrus, dass faules Geschwätz, das aus unserem Mund kommt, sein Geist betrübt. Sprüche sagen darüber hinaus, dass viele Worte nie ohne Sünde ausgehen. Also der Mensch gibt Preis dem, was in sein Herz ist, in dem, was er sagt. Nicht nur in dem, was er sagt, aber eigentlich in der Sprache wird die Gesinnung des Menschen sehr deutlich, auch natürlich in seinem Tun. Wir lesen in Korinther, in 1. Korinther, Kapitel 5 und Vers 6. Oder wir lesen vorher einige Verse aus Kapitel 4 und dann ab Vers 1 in Kapitel 5. Paulus schreibt hier an der Gemeinde in Korinth. Korinth war eine große Stadt, eine Hafenstadt. Sie war sehr reich. Es gab Universitäten, Geschäftsmänner, Menschen, die im Leben irgendwo hin wollten, die lebten in Korinth. Sie waren nicht nur studiert und reich, sondern sie verstanden sehr viel von Kultur. Es waren sozusagen die VIPs der damaligen Welt. Und Paulus schreibt an der Gemeinde hier in Korinth und sagt in Vers 6 von Kapitel 4, dies aber, liebe Brüder, habe ich im Blick auf mich selbst und Apollos gesagt, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was da heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, damit sich keiner für den einen gegen den anderen aufblase, wie Sauerteig sich aufblast. Hier bilden sich Menschen in der Gemeinde in Korinth etwas ein. Denn wer gibt dir einen Vorrang, was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr herrscht ohne uns. Ja, wollte Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und Menschen. Also hier wird es klar, dass Paulus, das ist fast zynisch, was er hier schreibt, den Gemeindemitgliedern in Korinth sagen will, dass sie überheblich und anmaßend sind und dass sie aufpassen sollen, nicht mehr von sich zu halten als das, was sie eigentlich sind. Sie sind also anmaßend, sie sind sich selber ein Maßstab. Die Maßstäbe und die Ordnung Gottes nehmen sie nicht mehr an. Und das wird deutlich hier das wesentliche Problem. In Kapitel 5, Vers 1, überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, so dass ihr denn aus der eure Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist, habe schon, als wäre ich bei euch, beschlossen über den, der solches getan hat. Wenn ihr in den Namen unser Herrn Jesus Christus versammelt seid und meinen Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus Christus bei euch ist, soll dieser Mensch den Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Eure Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Versteht ihr nicht, dass dieser Mensch, der geduldet wird in eure Mitte, euch alle ansteckt? In anderen Stellen schreibt Paulus und sagt, habt keine Gemeinschaft mit Geschwistern, die sowas tun. Sondert euch ab, sie stecken euch an. Ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Er bezieht sich hier offensichtlich auf diesen Fest, den Sie ja alle kennen, den Passafest. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern in ungesäuerten Teig. Also ein ungesäuerten Teig ist ein Leben ohne Sünde. Ein Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Das Problem, was wir hier sehen mit diesem Bruder, der in der Gemeinschaft geduldet wird, obwohl er eine intime Beziehung hat zu seiner Stiefmutter, ist schon ein großes Problem. Aber das ist nicht das, was er kritisiert hier. Wenn man genau hinguckt, geht es darum, dass er erschrocken ist darüber, dass sie diesen Mann in ihre Mitte dulden. Er sagt nämlich im Vers 2, und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, so dass ihr denn aus eurer Mitte verstoßen hättet. Er ist betrübt und schockiert über die Tatsache, dass sie meinen, dass sie das tolerieren können und dennoch Gott gefallen. Das ist das Problem. Hier also in der Geschichte in Mose, 2. Mose Kapitel 12, geht es um ein reines Leben. In Römer 6 können wir aufschlagen, in Römer 6, in diese Passage, wo Paulus über die Taufe spricht, strichte auch dieses Thema an. In Vers 1 von Kapitel 6 von Römer sagt Paulus, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren? Sollen wir den alten Sauerteig dulden in unser Leben? Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei fern. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch der Sünde gestorben sind? Das neue, ungesäuerte Teich ist der Sünde gestorben. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde, das ist Vers 6, entschuldigt, ich habe einen Sprung gemacht. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werden, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Vers 10. Denn was er gestorben ist, das ist der Sünde gestorben, ein und für allemal. Was er aber lebt, das lebt der Gott. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Wie oft wiederholt er das in diese paar Verse? Das ist ihm so wichtig, dass sie begreifen, dass sie als wiedergeborene Menschen ihre Leiber der Sünde nicht mehr hingeben dürfen. Die Begierden der Sünde. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in euer sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden kein Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit und so weiter. Also hier greift Paulus in sein Brief an den Römern genau dasselbe Thema an. Er sagt, das geht nicht. Alte Teich, das durchsäuerte Teich, das durchsäuert ist mit Sünde, das alte Leben und das neue Leben, das passt nicht zusammen. Er sagt das über das persönliche Leben und zieht aber auch eine Parallele auch zu Lehre. Und er zeigt uns in Galater Kapitel 5, dass wir durch falsche Lehre innerlich in unserem neuen Leben getroffen werden können. Und dass unser Leben innen tief in unser Herzen zerstört werden kann durch falsche Lehre. Galater 5, Vers 7. Ihr lieft so gut am Anfang, da wart ihr wirklich so klar. Ihr wüsstet genau, was gut ist und was nicht gut ist. Ihr habt gut losgelegt. Wer hat aber euch aufgehalten? Der Wahrheit nicht zu gehorchen. Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen. Er sei, wer er wolle. Also hier sagt Paulus ganz klar, dass es Menschen kommen und das Evangelium verdrehen und ihr geistliches Leben anstecken mit kranker, zerstörerischer Lehre. Wer hat euch gelehrt, die Wahrheit nicht zu gehorchen? Dieses alte Teig, dieses durchsäuerte Teig ist wie Krebs. Ich kenne jemanden, der vor einiger Zeit operiert wurde, weil er Krebs hatte, und es war jemand, der einiges verstand über Medizin und sich intensiv damit beschäftigt hatte, und er sagte zum operierenden Arzt, wenn Sie schneiden, schneiden Sie schön großzügig, so richtig weit drumherum, lieber ein großes Loch, als dass da Krebs drin bleibt. Ich möchte wirklich frei sein, Herr Doktor. Großzügig schneiden. Das ist das, was Gott sein Volk deutlich machen will hier in 2. Mose Kapitel 12. In Vers 15 waren wir: 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum 7., der soll ausgerottet werden aus Israel. Die Pharisäer erwischen eine Frau beim Sündigen und sie würden hätten sie am liebsten gleich gesteinigt. Jesus aber in seine Barmherzigkeit stellt sie ins Licht und sagt: Wer von euch hat keine Sünde begangen? Wenn es einer hier gibt, dann werf doch das erste Stein. Und dann wagt es keiner. Und nachdem die Pharisäer verschwunden sind, sagt er zu der Frau: Gehe hin und sündige nicht mehr. Das ist die Botschaft hier. Das Lamm ist geopfert, an den Pfosten ist das Blut geschmiert worden. Und das, was er sein Volk sagt, in dem Moment, wo er sie frei macht, frei aus Ägypten, frei von der Macht dieser Welt, sagt er letzten Endes sein Volk: Geht hin und sündigt hinfort nicht mehr. Gott weiß, dass Sünde uns belastet, unser Leben zerstört. Er weiß, dass es nicht nur eine persönliche Sache, sondern dass sich das ausbreitet wie im Sauerteig, durch unser Leben hindurch, und es geht aufs Leben von anderen. Es belastet die Ehefrau, den Ehemann, es belastet die Kinder, die ganze Familie leidet, es geht auf der ganzen Gemeinde über. Und aus diesem Grund handelt Paulus so radikal im Leben dieses Mannes da in Korinth. Er sagt: Stoßt ihm hinaus. Hatten wir das gelesen heute Abend, ja, ne? Nein, kurz gelesen. Diese Geschichte geht nämlich weiter. Wir können vielleicht an die Ergebnisse erkennen, warum Paulus das eigentlich tut. In 2. Korinther nimmt Paulus die Geschichte nochmal auf. Es klingt ja sehr brutal. Sein Eingriff ist ähnlich wie die Bedrohung, die Mose dem Volk eigentlich gibt in Kapitel 12 von 2. Mose. Ich musste ein bisschen blättern, um das zu finden. Das ist am Anfang von Kapitel 2 von den Korinthern. Paulus sagt, dass sie diesen Mann ausstoßen sollen, damit seine Seele gerettet wird. 2. Korinther Kapitel 2 und Verse 5 bis 9 beruft Paulus sich, ich bin davon überzeugt, es gibt eigentlich keinen Beweis, aber ich meine, dass ziemlich deutlich ist, dass hier diesen Mann gemeint ist, der aus der Gemeinschaft herausgestoßen wird, damit er geplagt wird vom Widersacher und so geheilt. Paulus schreibt denn später an der Gemeinde in Korinth und sagt in Vers 5 von Kapitel 2, wenn aber jener Betrübnis angerichtet hat, dieser Mann hat die Gemeinde betrübt, den Heiligen Geist betrübt, die Gemeinde betrübt. Der hat nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Es ist aber genug, dass derselbe von den meisten gestraft ist, so dass ihr nun ihm desto mehr vergeben. Offensichtlich war es so, dass die Geschwister da das nicht richtig verstanden hatten. Hier hat ein Mann Buße getan. Es ist überhaupt gar nicht die Rede, interessanterweise, von die Stiefmutter. Kein Wort. Warum? Weil sie gar nicht gläubig war. Korrektur, das Wort Gottes, Ermahnung, sind für die Geschwister, es ist für die Gemeinde. Und deswegen wird die Frau hier überhaupt nicht erwähnt. Er sagt aber, Geschwister in Korinth, dieser Mann hat genug gelitten. Ihr seht, dass er Buße getan hat, dass er seinen Weg geändert hat, dass er zurückgekehrt ist, sodass ihn nun ihm desto mehr vergeben und ihm trösten sollt, damit er nicht allzu große Traurigkeit in allzu große Traurigkeit versinkt. Er soll nicht in Depressionen landen. Er muss erleben, dass wie Gott ihn vergibt, dass ihr ihn vergeben wollt. Darum ermahne ich euch, dass ihr ihm Liebe erweist. Denn darum habe ich euch geschrieben, um eure Bewährung zu erkennen, ob ihr gehorsam seid in allen Stücken. Sie waren gehorsam, Paulus gegenüber, diesen Mann auszusprechen. Es war eine ganz schwere Sache, sehr schwer für sie. Aber sie haben es zum Schluss getan. Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben um euertwillen vor Christi Angesicht, damit wir nicht übervorteilt werden vom Satan. Denn uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat, der Satan. Er hat im Sinn, zu vernichten und zu töten. Gott aber, Gottes Gesinnung, ist in aller Härte Korrektur und Wiederherstellung. Und das ist, was, wie gesagt, Gott tun will mit seinem Volk. Er möchte sein Volk deutlich machen, wie zerstörerisch Sünde sein kann und wie es deren Leben, und es wird auch so sein, in der Zeit in der Wüste schwer machen kann. Vers 16, am ersten Tag soll heilige Versammlung sein und am siebten Tag soll auch heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr dann tun, nur was jeder zur Speise braucht, das allein dürft ihr in euch zubereiten. Haltet das Gebot der ungesäuerte Brote, denn eben an diesen Tag habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Amen.